Ich habe es vorher erwähnt, der Psalm, den wir heute miteinander anschauen wollen, der ist textlich nicht ganz so easy. Im ursprünglichen hebräischen Text gibt es einige relativ schwer verständliche Passagen, die man dann auch entsprechend übersetzen und vor allem auch interpretieren kann. Darum, ich möchte von Anfang an schon vorausschicken, wir werden heute in diesen Minuten jetzt nicht alles restlos klären können und auch gar nicht auf alles eingehen können. Und trotzdem wollen wir uns aber einige Minuten an den Text heranwagen, weil ich glaube, es steckt etwas enorm Kraftvolles in diesem Psalm. Und wenn wir da jeder irgendwie ein bisschen etwas mitnehmen kann von dem Hoffnungsvollen, dann würde mich das mega freuen. Und es lohnt sich, da mal anzuschauen, weil der Psalm, der gehört zu den bedeutungsvollsten Texten im ganzen Alten Testament. Warum? Weil es im Neuen Testament wird keine andere Passage häufiger zitiert oder wird irgendwie sinngemäß darauf eingegangen als genau der Psalm. Darum, let's go mit Psalm 110. Wie schon der letzte Psalm, letzten Sonntag, Psalm 103, hat der David den Psalm geschrieben. Aber wir werden jetzt gerade von Anfang an merken, in diesem Psalm ist etwas anderes. Da geht es gar nicht wirklich um den David. Und das machen schon die ersten drei Worte relativ schnell klar. Es fängt an mit, der Herr sprach. Jetzt, so übersetzt es der Luther, das tönt jetzt noch relativ so, wie noch vieles tönt in der Bibel, wenn man ein bisschen liest. Wenn wir eine andere Bibelübersetzung dazu nehmen, dann merken wir, hey, irgendwie ist vielleicht doch ein bisschen etwas anders. Ich habe da noch eine NGÜ, neue Genfer Übersetzung dazu genommen und da steht, so lautet der Ausspruch des Herrn. Das ist doch ein bisschen spezieller, so würde mir heute kaum irgendwie etwas sagen. Ja, meine Frau hat etwas, das ist der Ausspruch von meiner Frau, würde man so nicht sagen. Mit dem Sprechen von Gott ist nicht einfach ein normales Reden gemeint. Eben nicht, wenn ich jetzt nachher dir begegne in der Cafeteria und dann erzähle ich dir irgendwie, was ich letzte Woche erlebt habe. So ein Reden ist da nicht gemeint. Es ist ein besonderes Reden, ein besonderes Aussprechen von einer besonderen Botschaft. Mit genau diesem Wort, mit dem Ausspruch, werden im Alten Testament die Prophetien von Gott angekündigt. Also es ist ein prophetisches Wort, das wir hier lesen. Das, was der David in dem Psalm aufschreibt, das ist eine Prophetie, die er von Gott bekommen hat. Oder anders formuliert, Gott hat dem David einen Blick auf etwas geschenkt, das für ihn noch in der Zukunft liegt. Etwas, was zukünftig passieren wird, in das hat der David da einen Einblick bekommen. Lasst uns den ersten Abschnitt lesen, Psalm 110, Verse 1 bis 3. Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel unter deine Füße lege. Der Herr wird das Zepter deiner Macht ausstrecken aus Zion. Herrsche inmitten deiner Feinde. Mit ganzem Herzen steht dein Volk in heiligem Schmuck bereit. Willig folgt es dir an jenem Tag, an dem du dein Heer aufbietest. Und wie der Tau aus dem Schoß der Morgenröte, so frisch und zahlreich ist deine junge Mannschaft zur Stelle. Der David kommt etwas sehr Besonderes sehen und zu hören über. Er darf einen Moment ein Gespräch mit erleben. Er hört, wie Gott, und da nützt er den Namen, was sich Gott im Alten Testament selber vorgestellt hat, Jahwe. Der Jahwe, Gott, der redet zu jemand anderem, lesen wir da. Und zu wem? Der David nennt ihn meinen Herrn. Auf Hebräisch steht jetzt da nicht irgendwie Jahwe spricht zu Jahwe oder so etwas, da steht ein anderes Wort, nämlich das Wort Adonai. Das bedeutet auf Deutsch eben, so wie es der Luther übersetzt, mein Herr. Oder auch mein Meister. Oder man könnte auch sagen, mein Gott. Weil Adonai ist im Alten Testament der höchste Titel, wenn man von Gott oder zu Gott redet. Es gibt keine höhere, erhobenere Ansprache als Adonai, zu sagen, mein Herr, mein Gott. Jetzt wechseln wir ganz kurz ins Neue Testament. Im Neuen Testament, das Wort, das im Griechischen gebraucht wird für das Adonai, das ist oft das Kyrios-Wort. Kyrios auf Griechisch bedeutet eben das, was Adonai auf Hebräisch bedeutet. Und wisst ihr, wer im Neuen Testament mit Kyrios oft angesprochen wird? Jesus Christus. Zum Beispiel der Thomas war einer der Jünger, der engsten Freunde von Jesus. Er war der, der nicht wirklich hat können glauben, dass Jesus tatsächlich von den Toten auferstanden sein soll. Er hat Mühe gehabt, er hat gesagt, das kann doch nicht sein, das ist doch gar nicht möglich. Und erst, als er Jesus dann mit eigenen Augen gesehen hat, als er hat in die Hände hineinlegen, in die Wunden von Jesus, hat er dann seine Zweifel auf die Seite legen. Und dann sagt er den kurzen und so wichtigen Satz, Johannes 20, Vers 28, da sagt er Thomas zu Jesus, mein Herr und mein Gott. Ist das nicht erstaunlich? Der David, wir wechseln wieder zurück, der David, für ihn ist völlig klar gewesen, dass es ein Gott gibt. Ein wahrer Gott. Und trotzdem sieht er irgendwie in dieser Prophetie ganz klar zwei Personen. Er unterscheidet zwischen zwei Personen. Und anscheinend hat der David auch gemerkt, dass der Zweitgenannte, also das, was da mit Adonai, mein Herr, steht, ich würde sagen, aus unserer Perspektive Jesus, für ihn von ganz, ganz besonderer Bedeutung sein muss. Er sagt nicht einfach irgendein Herr. Er sagt, mein Herr. Erstaunlich. Der David hat Jesus so noch nicht kennen, von ihm können wissen. Übrigens, Jesus selber, lesen wir in den Evangelien, hat genau diese Aussage von David gebraucht, um den Pharisäern gegenüber mit ihnen zu reden, wer der Messias ist, auf den, wo sie so lange warten, der grosse Retter, der dann endlich die Feinde vertreibt. Und mit dieser Stelle hat Jesus mit den Pharisäern über den Messias geredet. Dass er eben nicht nur in Anführungszeichen ein Nachkommen ist von David, also nicht nur in Anführungszeichen ein Mensch ist, so wie die bisherigen Könige, sondern dass er gleichzeitig auch Gott ist. Und jetzt lesen wir da eine ganz spannende Aussage. Der Jahwe, der himmlische Vater, sagt zu seinem Sohn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel unter deine Füße lege. Der Herr wird das Zepter deiner Macht ausstrecken aus Zion, herrsche inmitten deiner Feinde. Jedes Jahr an Himmelfahrt erinnern wir uns daran, dass Jesus körperlich seine Freunde verloren hat und zurück in den Himmel gefahren ist zu seinem Vater. Bevor er gegangen ist, hat er ihn aber versichert, dass er sie nicht allein lässt. Er lässt sie nicht als Weise zurück, er wird immer noch mit ihnen sein. Und er wird auch weiterhin unter ihnen herrschen und mit ihnen sein, am Wirken sein. Aber von einem anderen Ort aus. Und zwar sitzt er jetzt zu Rechten von Gott. Wenn du dir das mal vorstellen, nach all dem Schmerz, den Jesus erlitten hat, nach dem schmachvollen Tod am Kreuz, hat der himmlische Vater jetzt ihn zu sich auf den Thron geholt. Vom Verspotteten, vom zum Tod Verurteilten, vom Kleingemachten, erhöht auf Gottes Thron. Jesus sitzt auf dem Thron von Gott. Er sitzt auf dem Stuhl von der Macht. Er sitzt auf dem Stuhl von der Herrschaft. Er sitzt auf dem Stuhl von der Ehre. Jesus ist grösser und mächtiger als alles andere. Er ist stärker und höher als der höchste Machthaber von dieser ganzen Welt. Ja, er steht über allen anderen Mächten, die auf dieser Welt irgendwo irgendwie herrschen und regieren. Wir lesen, dass sein Zepter ausgestreckt ist. Das heisst, Gott wirkt. Mächtiger ist am Wirken. Denken wir an den Mose, an seine Geschichte. Er hat auch jeweils einen Stab gehabt. Mit dem Stab sind grossartige Sachen passiert, hat er grossartig gewirkt. Der Stab von Jesus, der Zepter von Jesus ist jetzt in dem Moment ausgestreckt. Er wirkt. Jesus ist auch heute noch inmitten von so viel Dunkelheit auf dieser Welt am Wirken. Und er ist auch jetzt und heute grösser und stärker als alles andere Mächtige auf dieser Welt. Ja, und warum sitzt er jetzt auf dem Thron? Weil sein Werk da ist. Sein Werk ist vollbracht, es ist vollendet. Mit dem Tod am Kreuz und seiner Auferstehung ist alles Nötige gemacht. Und aus dem, was er damals da hat, geht auch heute noch eine unglaublich grosse Wirkung aus. Und gell, wir lesen schon, dass in dem Text wird das beschrieben, noch sind nicht alle Feinde unter seinem Schemel. Und ich glaube, das spüren wir auch, wenn wir mit offenen Augen durch die Welt gehen und schauen, dass auf dieser Welt alles passiert und abgeht. Aber auch wenn heute noch viel Schreckliches und Schlimmes passiert, wir brauchen keine Angst zu haben. Ich würde sogar sagen, ja, lasst uns der Angst und der Furcht vor dem, was passiert, an Schlimmem, an Schrecklichem, an Traurigem, an Leidvollem, lasst uns da der Angst keinen Raum geben. Die Angst darf keinen Platz einnehmen. Sie hat kein Anrecht auf Angst und Furcht. Sondern lasst uns auf Jesus schauen. Lasst uns auf ihn schauen, weil er auf dem Thron von Gott sitzt. Er ist Herrscher und steht über allem. Über allem. Und da kann er auch ruhig sitzen bleiben. Weil es schlicht nichts gibt, weil es schlicht niemand gibt, der seine Herrschaft gefährden könnte. Der Sieg ist schon längst sicher. Nichts und niemand wird ihn je besiegen können. Auch die nicht, die aktiv gegen Jesus schiessen. Auch die nicht, die Jesus als Feind sehen und ihn kaputt machen wollen. Auch die nicht, die lieber selber Gott sein möchten und oder sich Gott sein wollen oder sich zu Gott machen wollen und Jesus vielleicht mit Füßen treten. Auch die nicht. Und, so sagt uns jetzt da der Text, eines Tages werden alle erleben, dass Jesus Herr und Gott ist. Eines Tages werden ihn alle erkennen und vor ihm abknüllen. Jeder wird sich vor ihm beugen. Sei es, weil er zu ihm gehören darf, weil er ihn anbetet, oder sei es als, so steht es da, Schemel für seine Füße. Ich glaube, der Psalm, das Gebet von David, das lässt uns ein, uns bewusst zu machen, dass Jesus auch heute noch regiert und herrscht. Jetzt in dem Moment. Er ist Herr über alle Herren. Und Jesus wirkt auch heute noch. Mitten in der grössten Dunkelheit, inmitten von den Feinden. Jesus ist König. Lass uns an dieser Stelle ganz kurz beten miteinander. Jesus, du bist König über alle Könige. Du bist Herr über alle Herren. Und du sitzt auf dem Thron von Gott. Du bist grösser und mächtiger als die grössten Machthaber dieser Welt. Du bist grösser und mächtiger als alles andere, als all die anderen Mächte dieser Welt. Du stehst über allem. Und wir danken dir, dass du auch heute noch wirkst und heute noch herrschst. Und wir bitten dich, dass du das tust. Wirk du in dieser so grossen Dunkelheit von dieser Welt. Und wir bitten dich gerade um dein mächtige Wirken und Eingreifen, jetzt auch gerade in diesen aktuellen Kriegsgebieten und an diesen vielen dunklen Orten auf dieser Welt, wo so viel Schlimmes und Trauriges passiert. Und wir bitten dich auch um dein Eingreifen, um dein Wirken in unserem Umfeld. Auch hier im nächsten Umkreis, auch bei uns, passiert Trauriges, passiert Schlimmes, Dunkles. In einer kurzen Zeit, in einer kurzen Stille, wenn wir dir jetzt ganz persönlich, ganz still, ganz konkret sagen, wo wir dich als Herrscher haben wollen, wo wir dich als Herrscher sehen wollen und wo wir dich bitten, dass du eingreifst. Amen. Hey, jetzt, wenn wir den Psalm 110 lesen, dann kommt der schon relativ militärisch daher. Es geht um einen Herrscher, wir lesen von einem Zepter, wir lesen von einem Heer. An dieser Stelle eine kurze Aussage zu dem Vers 3. Mit ganzem Herzen steht dein Volk in heiligem Schmuck bereit. Willig folgt es dir an jenem Tag, an dem du dein Heer aufbietest. Und wie der Tau aus dem Schoß der Morgenröte, so frisch und zahlreich ist deine junge Mannschaft zur Stelle. Jetzt, wie sieht das Heer von Gott aus? Es kommt aber nicht wie eine Kriegsschar mit schweren Waffen und blutverschmierter Rüstung daher. Sie kommen in, so steht es da, in heiligem Schmuck. Jetzt, ich bin nicht ein Experte, ehrlich, müsste Rebi jetzt erzählen, aber ich glaube, so falsch ist es nicht. Schmuck macht aus, dass es Licht reflektiert. Ich hoffe, das ist korrekt. Rebi, sorry, wenn es ein bisschen falsch ist. Heiliger Schmuck reflektiert etwas von der Schönheit und Herrlichkeit von unserem Gott. Schmuck funkelt, glitzert, je nachdem, wie das Licht ihnen scheint. Heiliger Schmuck reflektiert etwas von der Schönheit, von der Herrlichkeit von Gott. Was ist unsere Aufgabe? Wir müssen eben nicht als Kriegskämpfer mit Gewalt und Waffen kämpfen. Wir dürfen mit heiligem Schmuck, mit dem von Gottes unfassbarer Schönheit und Herrlichkeit, mitten in dieser Welt, von dem dürfen wir etwas reflektieren. Wow! Stell dir das mal bildlich vor. Lasst uns Leute sein, wo, wie es der Vers da zum Ausdruck bringt, willig, also freiwillig, mit ganzem Herzen, die Schönheit von Gott, die Herrlichkeit von Gott in unserem Umfeld ausstrahlt. Wir kommen zu Vers 4 und damit zum Herz von dem Psalm. Der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen. Du bist ein Priester ewiglich nach der Weise Melchisedeks. Was für ein Satz. Der Anfang ist spannend. Der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen. Jetzt wissen wir, und Leute, die seit langem in eine Kirche gehen, vielleicht auch als Kind schon irgendwo in eine Sonntagsschule gegangen sind, die wissen, hey, Gott ist gestern, heute und morgen gleich. Und das ist auch so. Und das ist auch etwas Wunderbares. Wir haben es mit einem Gott zu tun, wo wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. Es ist nicht ein launischer Gott, wo wir nicht so recht wissen, ist er heute gut drauf oder schlecht. Kann ich heute kommen mit meinem Anliegen oder nicht? Nein. Gott ist gestern, heute und morgen der gleiche. Und trotzdem ist Gott nicht einfach eine kalte Maschine. Wir lesen an verschiedenen Stellen in der Bibel, dass Gott mit sich reden lässt, wortwörtlich. Und dass Gott sogar bereit ist, seinen Plan zu ändern für den Menschen. Aber Folgendes hat er geschworen und es wird ihn nicht gereuen, steht da. Oder mit anderen Worten, folgende Zusage wird er nie, egal was passiert, er wird sie nie zurückziehen. Dass Jesus für alle Zeit unser Priester ist. Jetzt, was ist ein Priester? Wir gehen jetzt da nicht in die Tiefe, keine Angst. Ein Priester damals im Volk von Israel hat den Auftrag gehabt, zwischen den Menschen und Gott zu vermitteln. Er war die Verbindung zwischen Gott und Menschen. Er hat sich zum Beispiel bei Gott für die Menschen eingesetzt, wenn die Menschen Fehler gemacht haben. Wenn sie sich von Gott abgekehrt haben, wenn sie es verbockt haben. Dann hat sich der Priester bei Gott für die Menschen eingesetzt. Und umgekehrt hat er den Menschen geholfen, wieder zurück zu Gott zu kommen. Wieder eine Begegnung zu haben, wieder in die Beziehung mit Gott, die Verbindung mit Gott zu kommen. Also kurz, der Priester, ihm seine Aufgabe war es, den Graben, die Kluft zwischen Mensch und Gott zu überbrücken. Und darum haben sie aber auch immer einen Priester gebraucht. Generation für Generation ist da wieder einer nachgekommen. Immer hat es so jemanden gebraucht, weil die Menschen immer und immer wieder Fehler gemacht haben, wieder eine Kluft entstanden ist und sie die Verbindung zu Gott verloren haben. Aber Gott hat jetzt höchstpersönlich mit Jesus einen neuen Priester eingesetzt. Ein Priester, der ewig bleiben wird. Wir brauchen dank Jesus keinen anderen Vermittler. Jesus ist unser Mittler. Er ist unser Beistand, was sich an unsere Seite stellt. Er ist unser Fürsprecher, was sich im Vater für uns einsetzt. Er ist der Grund, warum wir einfach so, zum Beispiel jetzt in dieser Serie über das Thema Gebet nachdenken, warum wir einfach so mit Gott reden können. Einfach jetzt so, egal wo wir sind, egal wie unser Leben aussieht, wir können direkt davon reden mit ihm und er gehört uns. Dank Jesus. Und darum dürfen wir wissen, auch wenn wir in unserem Leben vielleicht noch ganz viel Dunkelheit haben, wenn wir mitten in dunklen Sachen stehen, wenn da viel Böses ist in unserem Umfeld, und vielleicht auch, wenn viel Ungutes und Böses an uns zerrt und uns gefangen nehmen will, und uns lockt und von Jesus wegbringen will. Ja, auch wenn wir immer mal wieder umkehren und Fehler machen und schuldig werden, wir dürfen wissen und sicher sein, Jesus ist und bleibt unser ewiger Priester. Er setzt sich höchstpersönlich dafür ein, dass unser Glaube, dass die Verbindung zu Gott nie aufhört und nicht abgebrochen wird, dass sich nichts und niemand dazwischen stellen kann. In Römer 8, 38 gibt es einen, wie ich finde, wunderbaren Vers. Da steht, ich bin überzeugt, oder je nach Übersetzung, ich bin gewiss, nichts kann uns von Gottes Liebe trennen. Weder Tod noch Leben. Weder Engel noch Mächte, weder Ängste in der Gegenwart, noch unsere Sorgen um die Zukunft, ja nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Und warum? Weil Jesus sich höchstpersönlich darum kümmert. Weil er für ewig, immer, ohne Ende, unser Priester ist. Es wäre natürlich spannend, noch ein bisschen darauf einzugehen, was es denn mit dem Typ da, mit dem Melchisedek auf sich hat. Die Zeit reicht jetzt auch nicht, um das alles da darauf einzugehen. Darum machen wir es kurz. In den Mosebüchern im Alten Testament lesen wir, dass der Melchisedek einerseits ein König war. Der König von Salem. Und gleichzeitig war der Melchisedek aber auch ein Priester von Gott. Zur Zeit vom Alten Testament war das total außergewöhnlich. Normalerweise waren die beiden Rollen komplett getrennt, ganz bewusst getrennt. Und dann gibt es auch noch mehr spannende Sachen bei dem Melchisedek. Er ist auch nicht aus der gewöhnlichen Priesterabstammung gekommen. Wir lesen nicht etwas von einem Vorgänger, auch nicht etwas über einen Nachfolger von ihm. Das bringt so etwas Zeitloses mit sich. Also der Melchisedek und seine besondere Rolle, um das ein bisschen einfach und schnell zu sagen, hat den Menschen schon lange, bevor Jesus auf die Welt kam, etwas aufzeigt von dem, wo der Messias mit sich bringt, wer der Messias ist und wer er sein wird. Einerseits der grosse König, ein Herrscher, der sich für Recht und Gerechtigkeit einsetzt und gleichzeitig der grosse Priester, der ewige Priester, der dafür sorgt, dass wir auf ewig mit Gott verbunden sein dürfen und uns auf ewig seine Kinder nennen dürfen und nichts und niemand uns von dem kann trennen. Aber an dieser Stelle möchte ich einfach kurz Jesus für das Danke sagen. Jesus, ich möchte dir eben einfach Danke sagen, dass du der ewige Priester bist. Danke, dass du alles da hast, damit wir in deiner Nähe sein dürfen. Danke, dass wir deine Kinder sein. Danke, dass du alle Schuld, all meine Schuld auf dich genommen hast. Und danke, dass du heute mein Beistand bist, mein Fürsprecher. Danke, dass es nichts gibt, was uns je von dir trennen kann. Amen. Zum Abschluss lesen wir uns jetzt noch die restlichen drei Vers. Das war noch da. Excuse. sind immer noch Psalm 110, Verse 5 bis 7. Der Herr steht dir zur Seite. Er zerschmettert die feindlichen Könige an jenem Tag, an dem er seinem Zorn freien Lauf lässt. Er wird Gericht halten über die Völker und alles wird voll von Toten sein. Er vernichtet den Herrscher, der über ein großes Land regiert. Auf seinem Feldzug wird der König aus dem Bach trinken, so gestärkt wird er am Ende als Sieger sein Haupt erheben. Das ist nichts von gemütlicher Ferienlektüre. Muss der Psalm jetzt so aufhören? Come on! Was für ein Abschluss! Wir lesen in dieser Prophetie von David etwas von dem, was am Ende sein wird. Und wenn wir die Ziele lesen jetzt miteinander, dann müssen wir uns etwas bewusst machen. Nämlich, dass es Gottes ganz, ganz grosser Wunsch ist, dass Menschen leben und dass Menschen gerettet sind. Das wird in der Geschichte, in der ganzen Bibel wird das deutlich. Und auch im Neuen Testament steht das eins zu eins wirklich so da, dass Gott will, dass die Menschen gerettet sind und leben. Jesus ist nicht nur für die am Kreuz gestorben, die ihm nachfolgen wollen. Jesus ist für alle Schuld und alles Leid auf dieser Welt gestorben. Aber, und das wird jetzt eben da, wenn wir die Ziele lesen, auch sehr deutlich, Gott zwingt niemand, die Verbindung mit ihm einzugehen. Gott zwingt seine Liebe niemandem auf. Es ist freiwillig. Darum, der Mensch muss Gott nicht als seinen Gott annehmen. Der Mensch muss Jesus nicht nachfolgen. Es ist ihm frei, sein eigener Gott zu sein, sein eigener Gott zu bleiben. Es ist ihm frei, Jesus nicht anzuerkennen. Aber wer das nicht will, wer sich ihm entgegenstellt und sagt, du hast mir nichts zu sagen, sondern ich sage, der wird die Folgen von dieser Entscheidung dann auch tragen müssen. Und das wird, wenn wir das so lesen, eine krachende Niederlage. Weil wer sich von Jesus abwendet, der wendet sich vom Leben ab. Und wer sich vom Leben abwendet, der wendet sich wem zu? Dem Tod. Am Ende wird das Gute, das Böse endgültig vertrieben. Weil das Leben am Ende stärker ist als der Tod. Und Jesus ist der lebendige Beweis für das. Also auf der einen Seite haben die Sätze wirklich etwas ziemlich Herausforderndes, etwas Heftiges. Das ist keine leichte Ferienlektüre. Und da können wir auch noch lange darüber reden, das bleibt auch nicht ganz einfach. Auf der anderen Seite haben die Sätze aber auch etwas enorm Kraftvolles und Hoffnungsvolles. All das Schlimme, all die Kriege, all die Ungerechtigkeit, all die Dunkelheit auf dieser Welt, die wird nicht ewig bleiben. Eines Tages wird sich Jesus nämlich wieder auf seinem Thron erheben. Er wird aufstehen von seinem Thron. Er wird aufstehen und zurückkommen. Er wird ein zweites Mal für alle sichtbar auf die Welt kommen. Bis es soweit ist, werden wir vermutlich noch einiges an Schlimmem und Traurigem und Schrecklichem sehen. Kämpfe und Krieg, das, was man offensichtlich sieht und das, was im Verborgenen passiert. Aber wenn Jesus eines Tages wiederkommt, dann werden wir seinen ewigen, seinen endgültigen Sieg sehen. Und bis es soweit ist, dürfen wir, geschmückt mit dem heiligen Schmuck von Gott, in unserem Umfeld sein und leben und mit dank dem Schmuck von Gott etwas von seiner Schönheit und Herrlichkeit spiegeln, zum Leuchten bringen, egal wie dunkel das ist in unserem Umfeld. Und mit dem, dass unser Schmuck etwas von dem Licht von Jesus sichtbar macht, machen wir auf den wunderbaren Priester Jesus aufmerksam. Amen.